In einem Spiel gegen die Utah Jazz dankte Michael Jordan über John Stockton, der ist 1,85 Meter circa groß, woraufhin ein Fan der Utah Jazz Michael Jordan im Vorbeilaufen anbrüllte, such dir doch einen deiner Größe aus. Im nächsten Spielzug der Chicago Bulls dankte Michael Jordan über deren Center, 2,11 Meter, joggte an dem Fan vorbei und fragte nur lässig, groß genug?
Ja, ehrlich jetzt. Oh, ist das geil. Ohne Scheiß, das ist echt eine der geilsten Anekdoten bisher. Alter, der dankt über einen Typen, der 2,11 Meter ist.
Tja, mal so eben.
Genau, das ist es ja eigentlich, was mich wahrscheinlich noch viel mehr schockiert, als ist es nichts wahrscheinlich.
Ja, vor allem so, wie man Jordan mittlerweile in den Folgen kennengelernt hat, hat er das wahrscheinlich sogar mit Fleiß gemacht. Er hat sich wahrscheinlich den Spielzug ausgesucht, wie er da so direkt auf den Center zulaufen kann.
Das hat er geplant. Ich glaube auch, das hat er von langer Hand geplant.
Nee, eben nicht von langer Hand. Der hat ja nur 24 Sekunden für den Angriff. Also die Mannschaft.
Ja, aber der hat sich den halt so, ich sag mal, zurechtgelegt wahrscheinlich.
Ja, das auf jeden Fall.
Krass.
In dem Sinne, legen wir uns mal das Intro zurecht.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge für Folge, der Serienpodcast. Heute passend zum 29. Mai, Episode 29. Ich bin einfach ein Zahlenfreak. Wie immer an den Mikrofonen, der Goran. Grüß dich.
Hi, servus Leute.
Und wie immer ich, der Gregor. Ich habe es noch vergessen zu erwähnen, heute geht's natürlich weiter in unserem großen Deep Dive zu The Last Dance, heute Folge 6. Und zusammenfassend oder ein Wort würde ich mal sagen, es wird düsterer, oder?
Ja.
So von der Grundstimmung her?
Ja, ja, es ist, die Töne werden
rauer, dunkler. Ne?
Ja,
rauer. Ja.
Naja, rauer können sie fast gar nicht werden, also. Aber das Licht fällt nicht mehr auf die Sonnenseiten allein.
Ja, genau. Also das ist mir auch aufgefallen. Davor sind die Folgen ja teilweise sehr, ja, sehr strahlemäßig. Michael Jordan, der große Strahlemann, der Saubermann, der Übersportler, der nette Typ. Und ach, es ist alles Töfte. Ein Bilderbuch-Vorbild an Mensch. Und ich finde, das.
Und Sportler, ja.
Und Sportler, ja. Also, das habe ich jetzt einfach mal da so mit reingezählt. Aber ich finde, es geht in der 6. Ich weiß nicht, wie es dann in den nächsten Folgen weitergeht. Aber es geht los, dass dieses Bild Risse bekommt. Würde ich mal so zusammenfassen. Und du hast mir schon zugestimmt.
Ja, vollkommen richtig. Man ist. Michael Jordans Zockernatur wird ein bisschen beleuchtet, auch der Umgang der Medien mit ihm wird in einem anderen Licht dargestellt, also er wird auch nicht mehr als, wie du schon gesagt hast, reine Lichtgestalt dargestellt, sondern es wird auch im Dreck gewühlt, es werden Andeutungen gemacht oder Unterstellungen gemacht, dass das da nicht alles koscher sein könnte und dann kommt ein Buch heraus, die Jordan Rules, die auch Licht auf die Mannschaftsmitglieder wirft, beziehungsweise auf das Drumherum um Michael Jordan, dass da nicht alle an einem Strang ziehen, sondern es da auch eben Agendas gibt, die gegensätzlich laufen, da gibt es Animositäten etc. pipapo. Michael Jordans Streik wird, also Medienstreik wird erwähnt und letzten Endes, was so der Haupttenor dieser Folge ist, ist, dass Michael Jordan einfach satt ist oder müde ist, vielmehr.
Na gut, und klar, mit drei Meistertiteln, also man sieht ja in der Folge, wie sie 93 ihren dritten Titel holen und das auch noch nacheinander. Und wie hat er so schön gesagt, wie hat er das gedreht? Das muss ich überlegen. Der Freude wich die Erleichterung.
Mhm.
War so rumformuliert? Also, der hat sich auf gut Deutsch einfach gar nicht mehr, der hat sich gar nicht mehr gefreut, sondern der war einfach nur, ich würde mal sagen, froh, dass es rum ist. Also so kam es zumindest für mich rüber.
Naja, nee, also ich hatte es jetzt anders interpretiert. Es ging ja eher auch darum, dass diese drei Titel am Stück ist ja etwas, was sehr selten in der NBA gelang.
Ja.
Und gerade die Superstars, mit denen Michael Jordan sich in seiner Anfangszeit gemessen hat, die haben es nicht geschafft. Und für ihn war das so, dass der Meilenstein, an dem er sich messen lassen wollte, dass er beweisen kann, dass gerade das er hinbekommt mit seiner Mannschaft, dass er drei Titel am Stück holen kann. Und was eben Magic und Bird nicht geschafft haben, er schaffen würde, können, könnte oder wie auch immer. Er schaffte es und das meinte er, glaube ich, mit der Freude wie Erleichterung.
Aber meinst du, also bist du der Meinung, dass er von Anfang an auf ein Threepeat abgezielt hat?
Von Anfang an nicht. Also das kommt ja recht gut in Folge, ich meine, zwei oder ist ja auch wurscht, raus, dass er erleichtert war, überhaupt einen Titel zu gewinnen.
Mhm. Ja, das sieht man ja übel, ey.
Mhm. Weil war er zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon sechs Jahre Profi oder sieben Jahre Profi und schaffte es nicht. Da fängt man irgendwann an zu zweifeln, weil irgendwann hat man das Stigma weg und wenn das sich dann nicht verflüchtigt in dem Sinne, dass man sich dann einen Titel holt, dann ist man der ewige Zweite. Charles Barkley kann dann ein Lied von singen. Der zählt wohl zu den Spielern, zu den besten Spielern aller Zeiten, die nie einen Titel geholt haben.
Nie?
Und das ist nie. Der hat nie einen NBA-Titel geholt.
Krass.
Ja, blöde Zeit mit Michael Jordan, zeitgleich nicht in derselben Mannschaft zu spielen.
Ja, ist schon ein bisschen blöd, aber klar, wenn du natürlich so ein Magic Johnson vor der Nase hast, habe ich vorhin erst gelesen, der ist ja 79, ist er in die Liga gekommen, hat direkt einen Meistertitel geholt und ist direkt Playoff-MVP geworden.
Anekdote am Rande, jetzt hoffentlich verwechsel ich die Center nicht, es müsste Kareem Abdul-Jabbar gewesen sein, das war der Superstar damals bei den Lakers. Johnson kam als Rookie in die Liga, war, muss man jetzt nicht genau eingehen in die Details, aber Fakt ist, er war zu groß eigentlich für seine Position, aber einfach auch hatte ein unglaublich gutes Verständnis für das Spiel und ein gutes Auge für freie Mitspieler etc. pipapo. Und in den Finals verletzt sich Kareem Abdul-Jabbar so schwer, dass dem ganzen Team klar ist, der wird nicht mehr spielen. Also Jabbar hat es damals noch versucht, das irgendwie mit einem gebrochenen Fuß, meine ich, war es, oder Knöchel, ist er noch ins Spiel gehumpelt, hat ein paar Spielzüge mitgemacht, aber es hat halt nichts funktioniert. Und er wurde dann aus der Serie genommen. Und entsprechend betröppelt war auf dem Weg zu dem nächsten Spiel die Mannschaft, also die Lakers. Und Flugzeug oder was, Bus, das weiß ich jetzt nicht, steht Magic Johnson, der Rookie, auf mit seinem, ihr kennt es ja mittlerweile aus den Videos, diesen charismatischen Grinsen und sagt, have no fear, Magic is here.
Und echt jetzt, was?
Ja, yeah. Und im nächsten Spiel hat der ungelogen jede Position gespielt in dem Spiel. Also der war aufgelaufen, ist er als Point Guard, meine ich, also das ist eine angestammte Position und er hat jede Position gespielt, entweder in der Verteidigung oder im Angriff, also er war Shooting Guard, Small Forward, Power Forward, Center. Er hat Center gespielt. Also einfach, weil er so roundmäßig gut aufgestellt war, dass er in der Lage war, jede Position mal kurz auszuhelfen und zu spielen. Und er hat die Mannschaft so mitgerissen, dass sie dann tatsächlich noch gewonnen haben.
Ja, aber Alter, alleine der Spruch. Have no fear, Magic is here. Alter, das ist ja mega geil. Aber was brauchst du denn bitte für Balls, um dann am Ende des Tages aber natürlich auch noch zu liefern?
Also darum geht's.
Sich hinstellen und so einen scheiß Spruch drücken, ja, das kann jedes Großmaul.
Ich zum Beispiel.
Ja, wobei, also den Spruch, wobei blöder Spruch ist relativ, der Spruch ist schon alter Schwede, also der ist schon krasser Scheiß, ohne Mist. Aber dann auch wirklich zu liefern und jede Position wahrscheinlich dann auch nicht schlecht abzuliefern, ist schon geil.
Ja, und so ein Typ hat es dann nicht geschafft, mehr als zweimal im Stück Meister zu werden.
Mhm.
Was ja auch Bände dafür spricht oder darüber spricht, wie schwer es ist.
Ja, das ist halt brutal.
Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, wie sich dann wahrscheinlich bei Michael auch die Perspektive gewechselt hat oder geändert hat. Wenn man nach vielen Jahren endlich Meister wird oder war das Ziel eben Meister zu werden, um eben diesen Stein von der Schulter zu bekommen, um zu sagen, hier, ich habe es geschafft, ich bin kein ewiger Zweiter, ich scheitere nicht immer an den Pistons oder wem auch immer. Danach will man es beweisen, dass man es wiederholen kann und dann, glaube ich, fokussiert man sich erst so auf okay, ich könnte den dritten Titel holen.
Ja. Besonders, wenn es halt immer greifbarer wird, ne? Die erste Meisterschaft, da bist du einfach nur froh. Du bist überglücklich, dass du es endlich geschafft hast. So, dann gehst du in die Folgesaison rein, merkst, okay, Saison, läuft nicht schlecht. Playoffs, ich habe jetzt nicht alles 100% im Kopf, aber Playoffs war gefühlt für die damalige Zeit für die Bulls ja gar kein Thema, da nicht reinzukommen.
Nee.
Sagt ihm, okay,
safe.
Playoffs, ja, läuft auch gut. So, auf einmal stehst du in den Finals und merkst so, ja. So, dann hast du Titel 2, dann geht die dritte Saison, also die zweite Folgesaison und dann die dritte Saison los und merkst so, Saison, ja. Playoffs, ja. Ey, und die Fallhöhe, die wird ja immer höher. Die wird ja immer höher, weil du einfach merkst, ey, scheiße, der nächste Schritt ist möglich.
Und was dazu kommt, ist, es wird ja auch schwerer. A, reißt sich jeder gegen dich den Arsch auf. Also gegen den Meister zu spielen, ist immer sozusagen nochmal so ein kleines extra Pünktchen an Motivation, was ja, man so klar aus sich rausquetscht. Und entsprechend sind alle Spiele ein bisschen schwerer, als sie sonst wären. Und ja, wie du sagst, der Druck wächst. Der nimmt zu, der wächst und wächst und wächst und irgendwann nimmt er so zu, dass man dann daran zerbrechen kann.
Ja, sieht man, also, ja, also er ist jetzt nicht, also zumindest hat man das in der Folge nicht gesehen, dass er an dem Druck zerbrochen ist. Aber die Folge, ja, beginnt jetzt nicht direkt damit, aber man sieht es am Anfang, wie er im Hotelzimmer sitzt. Mhm. Und das war für mich verhältnismäßig imposant, weil und genau darum ging es ja. Also da ging es ja gerade darum, Medientrubel, der ist ja quasi nie alleine, du kannst ja nichts machen und hast sie nicht gesehen. Und dann sitzt da ein Michael Jordan alleine. Und ich finde, es hat zumindest auf mich so den Eindruck gemacht, wie so ein kleines Häufchen Elend auf der Couch in seinem Hotelzimmer. Er kann nirgendwo hin. Er hat vermutlich, also weiß ich nicht, man sieht es zumindest in der Einstellung nicht. Er hat gefühlt auch keinen, mit dem er da reden oder irgendwas machen kann. Und auf der anderen Seite ist er aber auch, weiß ich nicht, so ein bisschen Stück weit froh, mal für sich zu sein. Aber er ist halt alleine für sich. Also weißt du, du kannst halt nirgendwo hingehen. Du wirst hier auf Schritt und Tritt verfolgt und jeder spricht dich an. Ja, wie sieht's denn aus mit den neuen Spielen? Und Meistertitel möglich oder was sagen sie denn dazu? Und was denken sie denn hierzu? Und ach, Michael hier, Autogramm und was weiß ich nicht alles. Das ist schon echt belastend. Und ich bin der Meinung, ich habe das am Anfang der Folge auch so gefühlt, diese Belastung.
Das haben sie gut gemacht. Für mich war imposant, wie er diesen Raum dann verlässt. Also wenn er wirklich, also wie sie dargestellt haben, wenn er wirklich aus seiner gesicherten Zone rauskommt und dann diese Medien auf ihn einstürzen.
Aber und die Fans wie ein Wasserfall, oder?
Mhm, genau.
Das ist ja nicht so, dass da vor der Tür einer steht. Nein, du kriegst quasi direkt gefühlt, weiß ich nicht, 20 Mikrofone gleichzeitig in die Fresse geschoben.
Ja, du hast so das Gefühl, der ist beim Brennball, weißt du, kennst das ja vom Brennball von der Schule früher.
Ja.
Du hast dann deine Inseln, wo du sicher bist.
Ja.
Und musst dich dann halt durchhangeln und wirst nicht irgendwie gleich oder wirst gleich vom Ball abgeschossen, wenn es dich nicht beeist oder nicht aufpasst. Und genauso ist es so irgendwie so gefühlt bei Michael Jordan, so aus dem Zimmer schnell im Bus, aus dem Bus schnell in den Locker Room und sowas und dazwischen prasselt es von allen Seiten auf dich ein.
Ja, das ist halt belastend, ne? Also so ein Leben, ich meine, da ist Michael Jordan ja kein Einzelfall, ja.
Nee, das nicht. Und
ich würde mal behaupten, das geht jedem so, der eine gewisse Popularität genießt und in der Öffentlichkeit steht. Die können halt nicht durch die Stadt schlendern oder irgendwo einkaufen gehen oder sowas, weil sich sofort Menschentrauben bilden.
Naja, aber andererseits, wenn man ehrlich ist, ist das ja auch Jammern auf hohem Niveau, weil letzten Endes ist diese Popularität und genau diese dieser Fanatismus, würde ich fast sagen, von anderen Menschen, der Grund, warum er dann um Hunderttausende zocken kann, das ist nämlich, was auch beleuchtet wird, und dann aber nicht dasteht, als hätte er ein Problem, weil er einfach so viel in der Hinterhand hat, dass er damit zocken kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen, wenn er verliert.
Ja, das ist natürlich richtig, ja. Mit der Popularität kommen ja auch andere Dinge. Das stimmt schon. Ja, aber ja, ich sag mal, wenn man böse ist, ich bin ja einer, der diesen Spruch immer sehr gerne und auch sehr schnell verwendet, ja, selbstgewähltes Schicksal. Mhm. Es sagt sich wahrscheinlich immer ein bisschen zu einfach, aber am Ende des Tages ist es halt dann doch so. Von daher,
ja. Ja, bin ich bei dir.
Aber wenn du schon die Spielsucht ansprichst, der Punkt war für mich ja komplett neu. Also wie gesagt, ich bin natürlich jetzt auch kein Jordan-Biograf. Ich weiß nicht alles. Ja. Ich weiß so ein bisschen die Basics. Das ist auch schon okay. Aber dieses in Anführungsstrichelchen Spielsucht-Thema war für mich komplett neu. Und ich muss eigentlich sagen auch, dass die Folge mich an der Stelle so ein bisschen verwirrt zurückgelassen hat. Weil ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Es wird irgendwie werden so ein bisschen zwei Seiten dargestellt, aber am Ende habe ich jetzt das Gefühl, es wurde Michael da irgendwas unterstellt, was am Ende des Tages eigentlich nur halb so wild ist. Weil, also zumindest, also so habe ich das verstanden und so hat das, glaube ich, auch geäußert, dass er eigentlich immer nur auf sich beim Golfen oder sowas gesetzt hat. Ist das richtig?
Ja, also die Medien haben das damals schon so dargestellt, also irgendwann so mal die Frage aufgeworfen, sage mal, wenn der jetzt einfach die ganze Zeit zockt, was hält den davon ab, auf sich zu zocken oder beziehungsweise Ergebnisse zu manipulieren, indem er vielleicht auch auf die Ergebnisse in seinen Spielen wettet.
Ach echt, die haben das dann direkt so weitergesponnen oder was?
Ja, also ob das mal jemand klar so formuliert hat, weiß ich nicht, aber man hat schon angedeutet. Das kam, glaube ich, auch in der Folge so rüber.
Ja, aber jetzt, also Butter bei die Fische, was hat der Kerl denn gemacht, was so eine These aufstellen lässt? Es kam ja, glaube ich, zur Sprache, dass er, glaube ich, mit seinem Vater war in Las Vegas, oder?
Mhm. So, ja. Bevor du jetzt da nochmal das rausholst, ich sehe das gar nicht so, das Problem, dass er irgendwas Spezielles gemacht hat. Das ist ja auch gar nicht nötig. Die Sache ist, er ist im Fokus, er ist erfolgreich und entsprechend ist er zwangsläufig immer Ziel von Neid oder Missgunst. Und wenn dann irgendwo auch nur die kleinste Möglichkeit besteht, um an seinen Nimbus zu rütteln, dann werden das Menschen machen. Also gilt jetzt für Michael Jordan wie für jeden anderen auch. Und der Umstand, dass bekannt wurde, dass er sehr gern um hohe Summen, vermeintlich hohe Summen, also für ihn war das wie wenn wir um einen Zehner wetten oder sowas, dann kommt natürlich irgendwo der Gedanke auf, ja, mein Gott, vielleicht hat er dann ein Problem, vielleicht wettet er auch um noch höhere Summen und was ist, wenn er die nicht bedienen kann, verschiebt er dann Spiele etc. Es gibt ja auch Fälle im Profisport in noch und nöcher, in denen das wirklich so war. Michael Jordan hat aber meines Wissens nach nie auch nur wirklich annähernd einen berechtigten Grund gegeben, damit man darüber nachdenken könnte, wenn man nicht eben versucht, sich selber wichtig zu machen, indem man sowas sagt, schreibt etc. oder eben Verkaufszahlen hochzutreiben. Also praktisch Clickbaiting betreibt, indem man sowas unterstellt.
Okay, weil also für mich kam das in der Doku schon so ein bisschen rüber, dass sie ihn damals einfach versucht haben, als Spieler darzustellen.
Naja, er sagt das ja
selber. Also richtig so mit Spielschulden, also so wie man es eigentlich aus einem Standard-Hollywood-Film kennt. Ja, so, keine Ahnung, Hinterhofkaschemme, gedämpftes Licht, 3 üble oder 5 üble Typen an einem runden Pokertisch und MJ muss gefühlt, weiß ich nicht, das zweite oder das sechste Mal auf $50,000 anschreiben lassen, weil er chronisch pleite ist und Spielschulden hat und sich damit irgendwelchen Kredithaien anlässt. So kam das für mich rüber.
Das wollten sie auch andeuten. Michael Jordan erklärt das ja dann auch oder erkräftigt das mit der folgenden Aussage. Ja, genau so war es. Der Unterschied zu Zockerproblemen ist bei mir einfach, ich hatte das Geld. Ich habe nie ein
okay.
Sorge gehabt, dass ich das nicht bezahlen kann, und ich habe auch nie um Summen gespielt, bei denen ich solche Sorgen entwickeln könnte.
Okay, also ist es schon so eine Art Eingeständnis, dass er so ein bisschen, ich sag mal, so ein Spielergehen hat an der Stelle, aber er hat es nie übertrieben.
Naja, du darfst jetzt nicht vergessen, er ist ein Amerikaner oder US-Amerikaner, und die haben ja gar kein Problem mit Zocken an sich. Also da ist es ja durchaus üblich, dass man so, keine Ahnung, 2 Jahre darauf spart, nach Las Vegas zu fliegen und da ein paar $1,000 mal in die Luft zu blasen.
Ja, okay. Ja, und aber
da hat er kein Problem mit.
Ich meinte ja im Prinzip, also ohne diese ganzen Nebenwirkungen wie Spielschulden anhäufen und sich dann mit irgendwelchen dubiosen Typen oder sowas einlassen. Sowas meine ich.
Nee, also
wir wissen es zumindest nicht.
Es gibt nichts. Also es gibt, das wird aber sicher thematisiert, es gibt so eine Phase in seinem Leben, da möchte ich jetzt nicht vorweggreifen, da wurde das nochmal expliziter angedeutet und da, aber das muss sicher noch thematisiert werden, deswegen gehe ich da jetzt nicht drauf ein. Aber nee, meines Wissens nach gibt es keine berechtigten Anlässe, das zu unterstellen. Also Jordan hat niemals irgendwas getan oder verlauten lassen, auch sein Umfeld nicht, dass einen glauben lassen könnte, dass das wirklich mal so war, dass er da irgendwie Sorge haben musste, dass die Russen vorbeikommen und ihm die Beine brechen.
Okay. Ja, aber das ist natürlich
nicht gegen Russen, Entschuldigung bitte.
Oh, da sind wir heute wieder, du, wir und die Klischees, wir sind heute wieder ganz oben mit dabei. Wir reiten die Klischeewelle, solange wir sie können.
Bis mir die Beine gebrochen werden.
Ja, genau. Wenn es gerade im Hintergrund bimmelt, weiß ich, dass es Jewgeni und Ivan sind.
Sag mal, hör auf, Mann.
Nein, wir wollen niemandem was Böses. Nee, aber ich finde dieses, gerade auch zum Beispiel dieses Spielschuldenthema ist ja auch so ein Punkt, der auch wieder in dieses Öffentlichkeitsding mit reinzählt. Und ich auch nicht gerade druckmindernd ist, ne?
Sicher nicht. Natürlich nicht.
Zumal, zumindest wurde es in der Doku das jetzt so dargestellt, dass ja auch noch zu einem richtig ungünstigen Zeitpunkt kam, ne?
Ja.
Nämlich im NBA-Finale, oder? Das war doch die Finalserie.
Gegen die Suns. Ja, es war, glaube ich, der Anlass, dass er mit, ja genau, gegen Phoenix.
Ja, und das ist halt, Alter, das musst du dir mal geben. Das musst du dir einfach mal geben. Da aber bist
war
du
das nicht schon gegen den Knicks, warte mal.
Nee.
Das ging doch schon bei den Knicks los, oder?
Ja, doch, stimmt, hast recht. Das waren die Conference Finals gegen die Knicks. Da ging das schon los. Ja, da ging es los, weil ich glaube, das erste Spiel lief, glaube ich, nicht gut. Und dann ist er mit seinem Vater da nach Las Vegas geballert oder sowas. Und dann kam, glaube ich, das ganze Thema hoch.
Mhm.
Ja.
Dann hat er sich die 2 Wochen Medienpause genommen.
Ja, aber das, wie gesagt, das musst du dir mal geben. Ja? Du bist Michael fucking Jordan. Der,
ich glaube, er heißt Jeffrey mit Zweitnamen.
Aber das ist mir scheißegal. Der wahrscheinlich zum damaligen Zeitpunkt schon beste Spieler der NBA überhaupt. So, 2 Titel im Sack. Du schickst dich an Titel Nummer 3 in Folge. Ausrufezeichen einzuheimsen. Du bist bekannt wie ein bunter Hund, alle Leute stürzen sich auf dich. Du bist gerade in den Conference Finals gegen die Knicks, hast so eigentlich schon einen Arsch voll Arbeit und einen Druck von außen. Und auf einmal kommen die Medien noch mit so einer Spielsucht-Scheiße ums Eck. Also ohne Mist. Also ich weiß, Chicago ist, nennt man auch die Stadt der Brücken. Die haben sehr viele Brücken, die aber, glaube ich, nicht sehr hoch sind, so innerstädtisch. Also, dass der sich gefühlt nicht von einer gestürzt hat, ist aber auch alles.
Huhu.
Vielleicht werde ich da jetzt ein bisschen überdramatisch, aber ich war zumindest der Meinung, aber nee, andersrum, ich glaube, ich bin es gefühlt immer noch, wenn ich meine Emotionen so rückblickend gerade reflektiere, der Meinung, dass wenn ich in seiner Situation gewesen wäre, das hätte mich so fertig gemacht an der Stelle, glaube ich. Und dafür ist er ja eigentlich, also ich habe keine Ahnung, wir wissen ja nicht, wie er es genau bewältigt hat, aber dafür ist er ich sag mal, gut mit umgegangen, ja. Ich meine, die Serie gegen die Knicks gewonnen, nachdem sie 0-2 geführt haben, die Serie, haben sie 4-2 nach Hause geschickt und ab dafür. Und dann gegen die Suns gewonnen. Dritter
auch
Titel.
Auch relativ deutlich.
Lübt.
Obwohl, nee, 6 Spiele, glaube ich, haben sie gebraucht, ja. Ja, also wie gesagt, schwierig einzuschätzen, wie es ihm da so ging. Ob sie jetzt wirklich auf dem Feld belastet hat, kann man ja nicht einschätzen. Letzten Endes lebt ja diese Doku ja auch davon, dass sie irgendwo Stories auch hervorheben müssen, die vielleicht nicht wirklich so tragend waren. Das würde ich jetzt der Folge so ein bisschen ankreiden, dass man 10 Folgen muss man ja irgendwie mit irgendwas füttern, außer jetzt schönen Bildern und Spielverläufen und Statistiken und vielleicht hier und da im Interview. Man braucht auch so eine rote Linie, eine tragende Handlung. Und das war jetzt ein Teil, war diese Zocker-Atmosphäre. Ich habe jetzt nicht wirklich für mich, und das ist jetzt die Kritik, die ich anbringe, nicht wirklich verstanden, welchen Mehrwert für diese Dokumentation Jordans vermeintliche Zockerhaltung, Zockernatur haben sollte. Weil das war ja kein Thema mehr in den 98er Finals, sondern das war ja ein Thema damals in den, 93er,
ja.
Und also da habe ich jetzt schon ein bisschen so das Problem, dass mir das ein bisschen zu weit weg ist von der wirklichen Handlung. Weil ja. Die heißt ja The Last Dance und klar gehört alles, was dem Bulls passiert ist auf dem Weg dorthin, gehört dazu, aber sagen wir mal, ich glaube für die Haupthandlung, wenn die Staffel jetzt 9 Folgen lang gewesen wäre, hätte das auch funktioniert ohne diesen Ausflug in die Zockerwelt oder wenn man das kürzer abgehandelt hätte.
Das schon, aber ich sehe die Doku natürlich nicht nur als eine Doku über die Bulls, jetzt speziell in der 98er-Saison, sondern das Ding ist schon auch echt zu einem Großteil eine Michael-Jordan-Biografie. Also es gibt ja keine Folge, wo Michael Jordan und irgendein Aspekt nicht in irgendeiner Art und Weise beleuchtet wird.
Vollkommen richtig, aber
und dann gehört natürlich auch sowas wie so eine Thematik dazu. Also, weiß ich nicht. Also, wenn der ein Haustier gehabt hat oder sowas und das Ding, weiß ich nicht, Puppy geheißen hat, dann wird das wahrscheinlich auch noch kommen. Jetzt mal als blödes Beispiel. Und ja, sind ja noch wie du schon Folgen angesprochen hast, man weiß ja nicht, also, wie gesagt, ich stecke nicht so tief in der Thematik drin, aber weiß, vielleicht braucht man ja diese Spielsucht-Thematik, so nenne ich es jetzt einfach mal, ja noch für irgendwas anderes. Wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Und ich, wie gesagt, ich kenne ja auch die Historie von Jordan und den Bulls nicht zu 100%. Und ich sag dann für mich, okay, vielleicht wird das ja noch mal wichtig. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Story ja
so gesehen. So gesehen, also wenn du es jetzt aus dem Blickwinkel siehst und du sagst, jetzt steuern wir hier auf den Klimax hin, dass das alles, was relevant war für diesen Moment, auch beleuchtet wird. Dann ja, dann ist vielleicht auch das Haustier relevant und wir sehen noch eine Folge über das Haustier, aber ich glaube eben nicht, dass wir eine Folge über das Haustier sehen, aber wir haben eben die Folge über seine Spielsucht oder seine vermeintliche Spielsucht gesehen.
Ja, wobei.
Wie gesagt, mein Punkt ist ja, ich sehe eben, zumindest wurde mir das so vermittelt, ich sehe das nicht als Doku über Michael Jordan, ich sehe das wirklich als Doku über ein angeschlagenes Team mit einem Superstar, der eben vermehrt im Rampenlicht steht, weil er so alles überstrahlt, wie nichts da gewesen ist bis dahin. Und diesen Werdegang des Teams sehe ich als rote Linie zu diesem Zeitpunkt praktisch, ob sie es jetzt schaffen oder nicht. Und der Titel heißt ja The Last Dance und nicht His Last Dance. Und entsprechend hatte ich mir das so zusammengerannt. Vielleicht täusche ich mich und es geht um den letzten Tanz von Michael Jordan. Aber auch da kann man jetzt.
Ist ja schon das Team. Ist ja der Buch, ich sag mal, der Buchtitel von Phil Jackson, der 98er-Saison.
Genau.
Es geht schon ums Team, aber ich finde, dafür ist mir gefühlt der Fokus auf MJ einfach zu groß.
Ja, das meine ich ja damit. Also da muss man nicht auch noch jeden Aspekt so hervorheben.
Okay.
Also, man muss es thematisieren und es wird sich ja auch noch thematisiert. Wie gesagt, ich will ja nicht spoilern, falls jemand jetzt gerade chronologisch die Folgen anschaut und dann uns anhört und dann die nächste Folge schaut. Aber ich weiß aus seinem Leben, dass dann definitiv noch was passiert, wo das auch noch mal thematisiert wird und in der Situation auch wirklich thematisiert werden muss. Und da fand ich, wäre es vielleicht passender gewesen. Aber ich weiß ja nicht, wie die Erzähler das jetzt oder die Dokumentationsmacher, wie sie das jetzt verpacken wollen. Vielleicht gibt es da einen Erzählkniff, der das rechtfertigt. Das werden wir dann sehen. Aber für meinen Geschmack, das war jetzt so mein als Feedback für die Folge, ich fand den Aspekt zu lang oder zu unnötig.
Okay.
Für die Serie.
Deine Meinung sei dir ja gelassen, ne? Kann dir ja keiner was vorschreiben.
Gut. Hast du was auf deinem Zettel?
Oh, Alter, das wäre eine Rekordfolge heute. Wenn du mich nach einer halben Stunde schon fragst, ob ich noch irgendwas auf meinem Zettel habe.
Also ich hab meinen Zettel abgearbeitet.
Heieieiei.
Ich könnte dir auch zeigen, der hat 8 Punkte.
Nein, ich habe ein bisschen mehr, aber ich schreibe auch gefühlt jeden Scheiß mit. Aber der Unterschied ist halt, dass du gefühlt alles im Kopf hast. Und ich muss mir alles aufschreiben, weil ich ja hier der Noob von uns beiden bin in dem Thema. Deswegen aber, nee, ich glaube so im Großen und Ganzen 93er Saison haben wir ordentlich beleuchtet.
Spiel. Wie fandest du denn die Flashbacks? Das könnte ich noch fragen. Also diese Springen dieses Mal, das hatten wir das letzte Mal ja schon überlegt, ob das so stimmig ist.
So stimmig? Was meinst du mit so stimmig?
Na, du hast gesagt, diese Flashbacks, also dieses Springen war ein bisschen verwirrend, also zwischen den oder die verschiedenen Zeitlinien, die sie da so.
Ja, erzählen. Aber das ist, also gefühlt merke ich schon, dass die behalten das irgendwie so ein bisschen bei. Also es wird auch in dieser Folge wieder einiges hin und her gesprungen.
Verwirrt dich denn oder passt das jetzt? Hast dich dran gewöhnt?
Nö, ja, es setzt so langsam einen Gewöhnungsfaktor ein. Aber nee, bei der letzten Folge hat mich ja, ich sag mal, das chronologische Springen hat mich eigentlich weniger gestört. Es war eher das thematische Springen. Weil das chronologische, das machen sie ja auch immer schön, ja, immer anhand dieser Zeitleiste. Das passt, das ist für mich auch stimmig. Also du weißt im Vergleich zu so manchem Spielfilm, weißt du ganz klar, zu welchem Zeitpunkt oder in welchem Jahr, notfalls welcher Monat, welcher Tag die aktuelle Szene spielt. Das kann man ganz gut verfolgen. Also, nee, das passt.
Ja, gut.
Es ist natürlich viel teilweise, das stimmt schon. Also manchmal springen sie ziemlich häufig 98, 93 und dann teilweise auch nur, um vielleicht ein paar kleinere Aspekte oder sowas zu beleuchten. Aber es nervt noch nicht. Noch nicht.
Ja, wobei ich jetzt noch sagen wollte, also du hast ja diesen visuellen Kniff musst du ja irgendwie anwenden, weil du hast nicht die Handlung oder das Bildmaterial oder das Tonmaterial kann dir ja oder den Zuschauern nicht erklären, wo du gerade bist, weil das ist ja alles Originalmaterial.
Ja, ja.
Du kannst das ja nicht hernehmen und dem Zuschauer gerade zu erklären, du bist jetzt in der und der Zeit. Also vielleicht kannst du das unter Umständen hier und da, aber nicht stringent durch die ganze Staffel hinweg.
Nee, ist schon richtig. Dafür ist ja der zeitliche Abstand auch zu kurz. Ja? Also wenn du es jetzt auf die Folge beziehst, springen wir eigentlich die ganze Zeit zwischen 98 und 93. Das sind ja nur 5 Jahre. Da sehen die Leute gefühlt noch gleich aus. Die Mode sieht annähernd gleich aus. Klar, wenn du natürlich jetzt in einem Spielfilm oder sowas 50 Jahre in die Vergangenheit springst, das siehst du sofort, dass du gerade auf einer anderen Zeitebene unterwegs bist. Aber
ja, oder du kannst das in einen Dialog packen oder sowas,
ja, genau.
Oder irgendwas machen. Das kannst halt jetzt, du musst halt in der Situation mit Originalmaterial,
Bildmaterial
oder Tonmaterial mit anderen visuellen Hilfsmitteln arbeiten.
Ja. Nee, aber wie gesagt, also ich muss ja sagen, ich bin Fan von diesem Zeitstrahl-Ding, was sie da machen. Also das funktioniert echt gut.
Ja, also auch optisch ist die Serie sehr gut gelungen, würde ich jetzt an der Stelle mal schon einen Stempel draufhauen. Passt perfekt. Fall.
Jo, aber apropos Stempel, das war's dann.
Das
können wir abstempeln, gehofft. Das Ding, wie ein Brief.
Sehr, dann Stempel drauf. Vielleicht noch ein Verweis auf unsere wundervollen Social-Media-Auftritte und unsere Website. Also Website ist die www.folgefuerfolge.de Seite. Da findet ihr auch die Links zu unseren Social-Media-Auftritten auf Facebook und Instagram. Auf der Seite an sich findet ihr neben unseren Podcast-Folgen, also allen Podcast-Folgen, inklusive Shownotes, inklusive Kapitelmarken, inklusive zusätzlichen Informationen, auch weiterführende Beiträge. Ihr findet
Einen Sendeplan,
dankeschön. Und Infos zu uns natürlich auch, falls euch das interessiert. Und natürlich auch die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen, worüber wir oder wofür wir uns, nee, worauf, hilf mir, Gregor.
Nee, worüber wir uns natürlich immer freuen.
Und worauf wir uns natürlich immer freuen. Eigentlich können wir beides nehmen. In dem Sinne, hinterlasst einen Kommentar, schreibt uns, gebt uns Feedback. Was wollt ihr hören? Wo können wir besser werden? Wo können wir anders werden? Nicht, dass wir das dann vielleicht machen oder doch, whatever. Aber wir würden uns freuen, von euch zu hören. Lasst uns was da.
Genau, und dann?
Und ich bin weg.
Bis Folge 7, oder?
Ja, ich freue mich.